Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und mit Mighty Matze. Matthias Botthoff.
Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Carsten. Und ja, der Tag der Aufnahme heute ist der Vatertag. Deswegen, ja, besondere Grüße gehen raus an alle Väter da draußen, die uns heute oder wann auch immer zuhören. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Vatertag verbracht mit der Familie. Und ja, in diesem Sinne geht es hoffentlich weiter mit einem tollen Podcast. Freut mich, dass du Zeit hast, Carsten. Bin wieder mal gespannt auf deine Ansichten, deine Meinung. Und ich glaube, es gibt eine ganze Menge zu besprechen.
Gibt es das? Ich dachte mir tatsächlich gerade, so viel haben wir eigentlich gar nicht. Naja, es gibt so ein paar Ankündigungen, ja.
Richtig. Und die haben ja schon auf deinem YouTube-Kanal für Furore gesorgt.
Oh ja, naja.
Also ich denke, da werden wir noch mal ganz kurz abschweifen im heutigen Podcast, nachdem wir den letzten UFC-Event, die Fight Night, besprochen haben, die ich übrigens auch sehr gut fand.
Ja, sehr gut. Deutschland hat wieder einen Sieg in der UFC, Matthias. Hast du das mitbekommen?
Ja, habe ich mitbekommen. Habe ich mir natürlich angeschaut. So deutsch bin ich dann doch, dass ich natürlich auch unsere deutsche Kämpferin Mandy Böhm verfolgt habe. Ja, war ein bisschen, wie soll man es nennen?
Interessant.
Komischer Sieg. Aber gut, immerhin ein Sieg. Ob sie das jetzt so viel weiterbringt, ob ihr Vertrag verlängert wird, das sei mal dahingestellt. Da bin ich mir jetzt aktuell noch nicht sicher. Ich wünsche es ihr natürlich. Ich wünsche es auch den deutschen Fans, dass wir natürlich nach wie vor auch eine deutsche Fighterin in der UFC haben. Aber ich glaube, wird schwer für sie.
Ihre Gegnerin ist schon raus aus der UFC, weißt du das?
Nee.
Die Gegnerin ist schon raus, die Kim.
Krass.
Die ist schon schwupp.
Tja, das ist bitter.
Aber Mandy Böhm selbst ist noch drin und er konnte gewinnen. Ja, also in der Bilanz steht ein Sieg. Das ist was Tolles. Und deshalb, Matthias, wir sind ja...
Aber ich glaube,
Ich
glaube, wir müssen noch mal kurz drüber sprechen, wie der Sieg zustande gekommen ist.
Durch eine Decision, Matthias. Es war eine Decision.
Ja, es war eine Decision, die sie gewonnen hat, aufgrund zwei Punktabzüge, richtig?
Ja, das ist sehr interessant, zumal der zweite Punktabzug ja erst dann kam, als der Kampf schon abgebrochen war. Also der Kampf war schon abgewunken und dann sagt der Referee, ich will doch lieber einen Punkt abziehen.
Was auch eine seltene Aktion ist, also ich habe das so noch nicht erlebt.
Ja, Dana auch nicht. Der war auch ein bisschen verwirrt. Auf der Post-Fight-Pressekonferenz hat so angedeutet, dass es ein Referee-Fehler war, weil die Commission einfach, in North Carolina, da haben die nicht so oft Fights, hat er gesagt, und deshalb fehlt es da den Leuten auch ein bisschen an Erfahrung. Nichtsdestotrotz war das, ja, also es gab zwei Punktabzüge, dann gab es eine Technical Decision. Das bedeutet, dieser illegale Kniestoß fand in der dritten Runde statt. Da hatten wir schon über die Hälfte der Zeit des Kampfes gesehen. Also du kannst so eine Technical Decision ausrufen, wenn es nach der zweiten Runde passiert oder wenn es ab der vierten Runde passiert. Und so kam es dann halt, dass es eine Technical Decision gab. Dann wird der Kampf bis zu dem Zeitpunkt und die Runde bis zu dem Zeitpunkt bewertet. Und dadurch, dass die Gegnerin zwei Punktabzüge bekommen hat, hat Mandy Böhm diesen Kampf offiziell durch Decision gewonnen. Technical Decision, wie gesagt.
Ja, Fakt war, Mandy Böhm konnte ihren Kampf nicht fortsetzen. Sie hat Probleme mit dem Auge gehabt, hat reklamiert, dass sie nicht mehr richtig sehen kann. Und daraufhin ist dann entschieden worden, okay, die Kämpferin kann nicht weitermachen. Dieses nicht mehr sehen können ist durch diese illegale Technik entstanden. Deswegen hat man gesagt, okay, wir werten die Punkte aus. Und nachdem dann der koreanischen Fighterin zwei Punkte abgezogen wurden, ja, kam es dann zu dem Ergebnis, dass Mandy Böhm Punktsiegerin war. Wäre jetzt die Frage gewesen, hätte sie den Kampf auch gewonnen, wenn sie die beiden Punktabzüge nicht gehabt hätte? Ja, hätte, hätte Fahrradkette.
Nee, hätte, hätte sie nicht. Das siehst du ja auf den Scorecards. Die Scorecards sind ja öffentlich. Das war eine Decision.
Ja, aber sie hätte ja in rein theoretischer dritten Runde noch einen Knockout schaffen können. Oder eine Submission.
Ja, hätte natürlich, also hätte passieren können. Wir wissen es nicht. Wir können nur vermuten, ob es passiert wäre oder aber nicht.
Fakt ist, bis zu diesem Zeitpunkt hat sie nach hinten gelegen, hat dann aber ja durch diese Fouls, nennen wir es mal so, durch diese illegalen Techniken, zwei Pluspunkte bekommen, aber ihre Gegnerin wurden zwei Punkte abgezogen und dadurch war es dann am Ende auf den Punktzetteln so, dass sie gewonnen hat. Also alles in allem eine klein wenig komplizierte Geschichte, auch weil natürlich der eine Punkt abgezogen wurde, nachdem der Kampf schon beendet war. Also es war auch, ja, war auch ein bisschen Verwirrung im Kampfgericht zu sehen, oder?
Ja, und bei Bruce Buffer und allen anderen auch. Sie bekamen ja nicht mal ein Post-Fight-Interview, weil sie so lange überzogen haben.
Ja.
Ja, also Matthias, ich glaube, wir beide haben unsere ganz eigene Meinung darüber, wie wir die Dinge da gesehen haben. Und ganz viele Fans haben auch eine ganz eigene Meinung. Ich habe es in den YouTube-Kommentaren gesehen. Krasse Geschichte. Also sieht man nicht allzu oft. Selbst bei internationalen Fightern sieht man es nicht allzu oft. Wir hatten natürlich hier den Fokus drauf, weil es eine deutsche Kämpferin war, die da gekämpft hat. Und auch international gab es ja sehr viele Reaktionen tatsächlich auf diesen Fight. Am Ende muss man natürlich dazu sagen, die Gegnerin ist halt auch selber schuld. Ja, also egal, wie ich jetzt das Geschehen da an sich bewerte, und ich bin mir sicher, da werden auch ganz viele Zuhörer eine eigene Meinung dazu haben, aber die Gegnerin hat halt diese illegalen Dinger da geschoben und so ein Knie kann halt echt mal passieren, ja. Darf eigentlich nicht auf dem Level. Darf auf dem Level eigentlich auf gar keinen Fall passieren. Aber dieser Schubser, dieser erste Punktabzug, dieser Schubser, nachdem der Gong vorbei war, das ist ja halt der absolute Bullshit in meinen Augen.
Ja, also war schon ein Kick auf den Brustkorb. Oder?
Ja, ja. Also das war ja wirklich Käse von dieser Kim. Deshalb selber schuld. Mann, weil seine Emotionen hier nicht unter Kontrolle hat. Das war für diese Kim sehr emotionaler Fight, weißt du das? Denn der erste Kampf wurde irgendwie verschoben und dann wollte Mandy Böhm, so hat es ein Tweet gesagt, ich kann es nicht bestätigen, wollte Mandy Böhm diesen Kampf nicht im März und dadurch konnte Kim nicht auf die Beerdigung ihrer Oma. Und deshalb war diese Kim so richtig abgefuckt von ihrer Gegnerin. Kann die Infos natürlich nicht bestätigen, hat sie wahrscheinlich irgendwo in einem Interview gesagt. Aber ein paar vertrauenswürdige Twitter-Accounts haben halt geschrieben, dass das diese Background-Story ist. Erklärt natürlich, warum sie so emotional sauer war auf Mandy in diesem Fight und dieser Schubser nach dem Rundenende und so. Aber das rechtfertigt noch lange nicht ein so unsportliches Verhalten auf der größten Bühne der Welt für MMA. Deshalb,
ich denke, sie selbst wird sich am meisten ärgern, weil das hat sie ja schlussendlich den Kampf gekostet.
Ja, und vielleicht auch ihre Karriere, UFC-Karriere. Sie ist raus.
Ja. Apropos UFC-Karriere. Einer von den Kämpfern, die noch im Vorprogramm waren, die eine mega lange UFC-Karriere haben und den ich auch immer wieder gerne kämpfen sehe, ist Matt Brown.
Mhm. Der hat jetzt einen Rekord.
Ja, deswegen bald wollte ich es ansprechen. Ich sehe den gerne kämpfen, weil Matt Brown ist auch einer von denen. Ich habe, glaube ich, noch nie einen langweiligen Kampf von dem gesehen.
Ja.
Musst dir mal die Dinger von dem angucken, wenn du irgendwann mal Langeweile hast. Die Kämpfe von dem sind immer geil. Deswegen, ich mag den und erstaunlicherweise, der ist ja jetzt auch mittlerweile einiges über 40, 42 oder 43 Jahre alt. Der will immer noch abliefern, der will nach wie vor kämpfen und scheint es auch gesundheitlich noch ganz gut hinzubekommen. Und als ich habe heute die erste Folge vom Conor McGregor Podcast, sage ich, Netflix-Doku gesehen, da hat man wieder mal gesehen, wie hart dieser Sport ist, mit wie vielen Verletzungen die Kämpfer sich auseinandersetzen müssen und dass das doch sehr karrierebestimmend ist, wie mehr oder weniger gesund du durch deine Karriere durchkommst. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir haben das schon oft angesprochen, aber es gerät immer wieder so ein bisschen in Vergessenheit, Wir haben es jetzt bei Burns wieder gesehen, diese schwere Schulterverletzung. Wir haben es bei Dillashaw gesehen. Die Reihe der Kämpfer, die schwere Verletzungen haben, sei es jetzt im Training oder im Kampf, ist unendlich lang und maßgeblich auch entscheidend, wie am Ende deine Karriere verläuft. Also es ist wirklich ganz spannend. Und in der ersten Folge von Conor, ich hatte es auch nicht mehr so auf dem Schirm, wie viele Verletzungen der Typ schon hatte. Hm?
Absolut.
Auch diese schwere Handoperation. Ich meine, auch so eine Handoperation, so ein Handbruch kann dein Karriereende bedeuten.
Ja, klar, vor allem die Hand, natürlich.
Wenn du ständig Schmerzen in der Hand hast. Wir haben ganz viele Geschichten von Boxern, die aufgrund von Handverletzungen ihre Karriere beenden mussten, die teilweise so hart zugeschlagen haben, dass sie nach jedem Kampf gebrochene Hände hatten.
Wahnsinn.
Ja, und hier, wie gesagt, kommt dann wieder der Sprung zu Matt Brown, dass jemand im hohen Alter mit über 40, mit so vielen Kämpfen immer noch diese Fitness mitbringt, immer noch so agil ist, so hart ist und so gut durchzieht. Also Respekt dafür, dass der das über die vielen Jahre gepackt hat. Und er hat einige Schlachten geschlagen, das muss man ihm erlassen.
Ja, er hat jetzt auch den gleichzeitigen Rekord zusammen mit Derrick Lewis für die meisten Knockouts. Also ja. Matt Brown, nicht
ja. McGregor. Ja. Deswegen denke ich, hat er es auf alle Fälle verdient, dass wir ihn hier in unserer Podcast-Folge erwähnen. Ne?
Deshalb muss er ganz klar jetzt gegen Derrick Lewis kämpfen, in meinen Augen.
Absolut, ja. Also so Cross-Promotion. Ist ja gar nicht Cross. Cross-Weight.
Catch-Weight.
Nee, Catch-Weight. Ja, ist also ein bisschen mehr als Catch, wird schon schwierig.
Oder natürlich in der PFL Super Fight Division, Matthias, da wäre Derrick Lewis ja nicht das einzige Schwergewicht, ne?
Ja, da kommen wir nachher nochmal drauf, zum Ende.
Okay. Aber nicht vergessen.
Nein, sonst verlieren wir hier unseren roten Faden, wenn wir das jetzt schon einstreuen. Und gucken wir erstmal, wie schnell wir hier durchkommen.
Ich wollte nur Kayla Harrison ansprechen, aber gut.
Ja, natürlich, tolle Fighterin, ja. Gut, dass du es gemacht hast.
Also, springen wir weiter vor zu einem weiteren geilen Knockout, und zwar Carlos Ullberg gegen Ihor Potieria. Krasses Ding, oder? Dieser Ullberg ist schon echt eine Macht.
Eine Maschine, der Typ, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Uiuiui, also da bin ich mal gespannt, was noch nachkommt von dem Typen. Macht einen sehr fitten Eindruck, einen sehr motivierten Eindruck. Auch einer, der richtig Spaß macht. Ich weiß gar nicht, wo der trainiert. Der kommt ja auch aus Neuseeland. Gut möglich, dass der da auch mit Adesanya und den Kollegen trainiert, oder?
Ja, macht er auch. Ja, ne?
Das ist ja eine Ecke da, wo echt, wir haben immer wieder Kämpfer aus dem Bereich, Neuseeland, Australien, die echt mega, Volkanovski, ne? Whittaker, Adesanya und. Also Wahnsinn, was da so an Kämpfern hervorkommt. Und Ullberg ist einer von denen, der könnte unter Umständen in diese Fußstapfen treten. Wobei er natürlich auch schon in Anführungsstrichen über 32 ist. Das ist noch nicht sehr alt, aber er muss halt Gas geben jetzt. Ich hoffe, er bleibt aktiv und wir sehen ihn in diesem Jahr nochmal.
Sein Gegner Ihor Potieria, weißt du noch, wer das war? Der hat diesen Tanz gemacht, nachdem er da Shogun Rua ausgenockt hat und hat dafür so einen Shitstorm kassiert. Mit seinem Revolver.
Also die Legende, ja, aber so schnell kann es gehen. Eben noch gefeiert und getanzt und jetzt bös ausgenockt.
Dann hatten wir Ian Garry mit dem härtesten Test seiner Karriere.
Ebenfalls einer Knockout.
D-Rod Rodriguez. Und jetzt ist er die neue Nummer 13. Ian Garry ist jetzt in der Top 15, ne?
Zu Recht, oder?
Ein geiler Fighter, ein geiles Striking. Bodenkampf wissen wir noch nicht, aber striken kann der Junge.
Auch ein Ire?
Ja.
Gibt es ja auch andere erfolgreiche irische Kämpfer, die es irgendwie geschafft haben, mit dem Sport nach vorne zu kommen.
Ja, Maurice Adorf.
Ja, genau.
Nee, Spaß. Nur lieber an Maurice. Ich mag ihn. Ja, ja, dass so das hier noch jemand falsch auffasst.
So Daniels und Daniel Rodriguez ist ein harter Hund. Den musst du erstmal ausnocken. Dann vor allem auf diese Art und Weise. Das war ja im irischen Style. Das heißt, Ian Garry hat ja vorausgesagt, wie er ihn ausnocken wird. Mit einem Roundhouse-Kick, mit einem Head-Kick. Und genau so hat er es dann auch gemacht in der ersten Runde. Das muss man erstmal schaffen. Vor allem, wie gesagt, Daniel Rodriguez, das ist kein Weichei und ist kein Teppichklopfer. Der hat schon Dampf in den Fäusten und einen harten Schädel. So einen auszunocken, berechtigt jetzt in den Top 15. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Also auch ein sehr interessanter Kämpfer, dieser Ian Garry.
Dann hatten wir Johnny Walker gegen Anthony Smith. Hast du es mitbekommen, wie der Anthony Smith einfach so mittendrin mal sagt, hier, du verletzt meine Familie, irgendwie sowas?
Nee, ich weiß, dass die zwischendurch gelabert haben im Kampf.
Ja.
Aber ich weiß nicht, was die da gelabert haben.
Ganz, ganz komisch. Ja, du gefährdest meine Familie und Johnny Walker dann einfach nur so, what? Einfach nur, what?
Tiefschritt wahrscheinlich, ne?
Nein.
Familienplanung oder was?
Nein, das ist ja das Verwirrende. Man weiß nicht, was Anthony Smith da gemeint hat. Du gefährdest. Was hat er gemeint? Gefährdest oder verletzt meine Familie? Ganz komisch, komplett aus dem Kontext gerissen. Keiner hat verstanden, was er meinte. Und auch Johnny Walker hat einfach nur so, what? Einfach nur dieses, what? Dieses aggressive what? Der hat auch gar nicht gecheckt, was er
meinte. Ich dachte, er hätte vielleicht einen Kick in den Unterleib oder so bekommen und wollte damit zum Ausdruck bringen, dass du meine Familienplanung kaputt machst oder sowas.
Nein. Aber das ist natürlich witzig gedacht, muss man zugeben. Das ist, so weit hat, glaube ich, keiner gedacht, Matthias.
Na, dann bin ich wieder ein Stück voraus.
Ja, und das war ja schon mein persönliches Main-Event, weil ich mir dachte, ja, komm, die Dicken da im Main-Event, die werden ja eh nix. Und ihr den dicken Rosenstrike kann man eh nicht zu Boden kriegen, aber holla die Waldfee, oder?
Ja, also erstmal, ich hätte auch gedacht, dass eher Johnny Walker gegen Smith, dass das der Main-Event ist. Warum das jetzt Co-Main-Event war, ist aber auch letztendlich egal. Was ich interessant finde, Johnny Walker war damals das Megatalent, Hype Train ohne Ende. Man hat ihn schon als den Mann gesehen, der John Jones ausnocken wird. Dann ging es in der Leistungskurve steil nach unten, kompletter Absturz. Viele haben ihn schon abgeschrieben. Ich auch so ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Aber er hat sich jetzt zurückgekämpft und er kommt Step by Step wieder in die Bereiche, wo man sagen könnte, ja, früher oder später kriegt er noch mal eine Titelchance, wenn es so weiterläuft. Vielleicht noch einen Kampf und dann kämpft er um den Titel. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass der noch mal so zurückkommt.
Hat aber auch gut gekämpft. Also war beeindruckend, finde ich. War jetzt nicht schlecht.
Ja, aber bei Anthony Smith, finde ich, der ist so eine Wundertüte, oder? Ja. Entweder macht er so Kämpfe, wo er total kacke aussieht, wo du denkst, was ist denn da los? Und dann macht er wieder Kämpfe, wo du denkst, boah, was ein Typ, ey. Also das Feeling, dieses Engelchen- und Teufelchen-Prinzip, habe ich ganz oft bei dem.
Ich weiß leider auch nicht, warum, aber ich finde ihn so wahnsinnig unsympathisch. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was er mir getan hat. Aber ich mag ihn nicht. Und ich mag seine Interviews nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, das ist diese eine Aussage, die er mal gebracht hat, von wegen Ryan Spann wird für immer seine Bitch bleiben. Weil Ryan Spann hat mal ein paar Siege gehabt und weil Anthony Smith in der Vergangenheit mal gegen ihn gewonnen hat, hat er dann gesagt, hey, Ryan Spann, egal wie viel der gewinnt, der bleibt für immer meine Bitch. Ich finde sowas halt unsympathisch. Aber Anthony Smith hätte mal Champion sein können, weißt du es? Er hätte es sich aussuchen können, ob er gegen Jones gewinnt oder nicht, weißt du noch?
Das ist das einzige Ding, wo er mir halt immer wieder sympathisch ist. Da hat er einen riesen Bonus bei mir. Auf der anderen Seite, vielleicht war er in dem Moment auch einfach nur zu dumm.
Naja, warum? Ich meine, ey, also ja. ich, wenn du dir dieses Knie von Jones gegen Smith mal anguckst, das hat ja richtig reingescheppert. Da gab es andere Kniestöße.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass andere Kniestöße also jetzt bei der vergangenen Fight Night waren, die nicht so krass aussahen, dass man nicht mehr weitermachen kann. Aber bei Smith sah das wirklich, ey, der Jones hat da richtig ins Knie reingeknallt und Smith hat gesagt, ey.
Da hat er wirklich sein Lionheart bewiesen. Und mit dem Tag war ich eigentlich immer Fan von Anthony Smith. Deswegen, nichtsdestotrotz kannst du ja trotzdem da nicht so begeistert sein von ihm. Aber damals hat er sich echt in mein Herz gekämpft. Danach hat er viele Ups and Downs gehabt, gute Kämpfe, schlechte Kämpfe. Nur ich habe mich halt auch oft gefragt, wäre es da in dem Moment nicht schlauer gewesen, zu sagen, komm her, ich mache nicht mehr weiter. Ich weiß es nicht. Ja, das ist auf alle Fälle hat er den Ehrenmedaille für Fairness und Ehre da absolut verdient.
Was hättest du denn gemacht, Matthias?
Ja, gute Frage.
Also soll jetzt ich ehrlich sein?
Würde ich sagen, ich hätte natürlich weitergekämpft. Aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich hätte den Sieg mitgenommen.
Ich glaube, ich wäre auch schwach geworden.
Ich glaube, ich hätte markiert.
Ich glaube auch, ohne Mist. Ich glaube, ich hätte einfach, ja.
So ehrlich muss ich, glaube ich, sein. Weil ich bin jetzt auch ehrlich, ich habe auch schon Kämpfe gehabt, wo ich einen Kick in die Eier bekommen habe, wo der Kick nicht so hart war, ich dann aber genau abgewogen habe, wie lange mache ich jetzt Pause? Wie lange gebe ich mir Pause? Wie lange gebe ich meinem Gegner Pause? Und dann habe ich das schon genossen, habe mir die Zeit genommen, habe ein bisschen Show gemacht, einfach damit ich selber mehr Pause habe, um dann nach der Pause gleich Vollgas geben zu können und mental schon meinen Angriff durchzugehen. Da habe ich ja eigentlich auch schon im kleinen Sinne betrogen, auch wenn der mir tief getreten hat. Aber ich hätte mehr oder weniger nach wenigen Sekunden weiterkämpfen können und habe mir trotzdem die Zeit genommen. Habe ich mit meinem Trainer besprochen, habe mental meine nächsten Züge durchgegangen und. Also habe das schon zu meinen Gunsten ausgenutzt. Deswegen denke ich mal, wäre ich in einer Situation gewesen wie Anthony Smith, wahrscheinlich hätte ich das Ding mit nach Hause genommen.
Springen wir jetzt zum Main Event?
Gerne.
Also ich meinte, das ist jetzt nicht irgendwie so ungeduldig oder so, sondern nur, ich denke...
Nee.
Sprechen wir jetzt endlich mal über das Main Event.
Jetzt hör mal, weil du mit deinen scheiß Geschichten hier. Da kann kein Mensch hören, was du gemacht hast. So. Bist so weit weg von der UFC, wie ich vom Mars.
Ey, ohne Mist, Matthias, ich hätte es wahrscheinlich auch. Mir geht's gar nicht darum, irgendwie jetzt, so dumm es klingt, mich hat einfach nur dieser Win-Bonus gebockt. Mich hat einfach nur das Cash gebockt und vor allem dadurch, dass ich UFC-Champion gewesen wäre, hätte ich ja Pay-Per-View-Punkte bekommen und Jon Jones hätte sowieso einen Rückkampf bekommen. Ich hätte Millionen gemacht.
Allein wegen der Kohle. Da muss man schon wirklich so ehrlich zu sich sein, was hätte man gemacht? Vor allem, wenn du selber auch wirklich benommen bist. Ich denke schon, dass Anthony Smith benommen war, dass der das Ding voll gefangen hat und dann aber gesagt hat, oh, mir ist zwar ein bisschen dizzy, aber ich mache halt irgendwie weiter. Naja, egal, es ist rum. Vielleicht ärgert er sich selber. Letztendlich die Ehrenmedaille hat er auf jeden Fall verdient. Drops gelutscht.
Ja, kriegt trotzdem Teilnehmerurkunde.
Ja.
Gut. Main Event, Jailton Almeida gegen Yacinio Rosenstrike. Matthias, lief der Fight so, wie du erwartet hast?
Ich glaube, wir haben es im letzten Podcast auch genauso vorausgesagt, oder?
Echt?
Ich meine schon.
Ich glaube, ich habe gesagt, dass das ein langweiliges Ding wird.
Egal,
ja, so ehrlich muss ich sein.
Sehen wir es wie die Politiker, was interessiert uns, was wir letzte Woche erzählt haben. Dieser Jailton Almeida, also, Alter, brutal. Was eine Maschine, oder? Arme wie Schraubstöcke. Einen Muskelberg, also von dem möchte ich mich gern mal einen Hebel nehmen lassen. Ich glaube, der bricht dir die Arme wie andere einen Zweig, also wie ein dünnes Ästchen. Der hat ja solche Power in seinen Submissions drin. Also am Boden ist der echt angsteinflößend. Ey, leck mich am Arsch.
Der hat's drauf. Auf alle Fälle.
Also ich würde jetzt, wenn ich wetten müsste, so ziemlich jede Wette eingehen, dass wir den kurzfristig auch schon in einem Titelfight sehen, je nachdem, wie lange sich halt Jon Jones und Konsorten Zeit lassen und dass der auf alle Fälle Titelchancen hat.
Das Wahnsinnige ist ja, dass er tatsächlich nur 2 kassierte Significant Strikes in 5 Kämpfen hat.
Also ich weiß nicht, wie ein Cyril Gane gegen den gewinnen soll. Wenn der Cyril Gane einmal hat, da ist Schluss mit lustig.
Ja, wahrscheinlich gar nicht, bin ich ehrlich. Oder? Ich meine, guck doch. Ich meine, das war ja ungefähr von den Stilen her eine ähnliche Geschichte wie Jones gegen Garn.
Ja.
Du hast halt jetzt ein Grappling-Monster gegen Kickboxer reingeschickt. Das hast du bei Jones gegen Garn auch. Hast ja gesehen, was passiert ist.
Weißt du? Also ich halte den für extrem gefährlich. Und wenn wir Ende des Jahres unsere Vorschau machen, wer 2024 Champion wird, dann müssen wir uns garantiert über diesen Fighter unterhalten.
Gut, Matthias. Dann würde ich sagen, war das die letzte UFC Fight Night. Über ein Heavyweight, welches wir uns ebenfalls unterhalten müssen, sprechen wir jetzt. Und zwar ist das Francis Ngannou. Der hat jetzt nämlich einen geilen, also für sich geilen PFL-Deal unterschrieben. Wie siehst du die ganze Geschichte? Also klären wir erstmal auf. Ngannou geht offiziell zur PFL oder anders, so nennt es die PFL, Ngannou wird PFL-Partner. Ngannou bekommt einen hohen siebenstelligen Betrag pro Kampf. Aktuell sollen es nur 2 bis 3 Kämpfe sein. Der erste Kampf soll 2024 stattfinden. Und eine Sache ist bemerkenswert. Ngannou hat eine Mindestgage für seinen Gegner mit reingenommen in seinen Deal. Und zwar soll der Gegner mindestens 2 Millionen Dollar bekommen. Matthias, wie siehst du Ngannou bei der PFL?
Das Erste, was ich gedacht habe, ist, naja, wahrscheinlich haben sie das Problem gehabt, überhaupt einen Gegner zu finden. Ich bin so ehrlich, ich kenne mich jetzt in der PFL im Schwergewicht nicht so gut aus, dass ich nicht sagen könnte, wer ihm da gefährlich wird.
Keiner. Ich meine, Matze, das ist ja der ehemalige UFC-Champion im Heavyweight mit einer erfolgreichen Titelverteidigung. Keiner wird ihm da auch nur im Ansatz, wenn wir ehrlich sind, gefährlich.
Also das wäre schon ein Riesen-Upset, wenn da auf einmal einer hervorkommt, der Ngannou ausnockt.
Na, Quatsch. Aber man darf ja noch träumen.
Nett von ihm, mit dem ich bin halt bei Ngannou immer hin und her gerissen. Auf der einen Seite sehr sympathisch für all die Dinge, für die er sich einsetzt. Auf der anderen Seite habe ich dann das Gefühl, na, am Ende des Tages ging es doch nur um die Kohle. Der erste Plan, im Boxen durchzustarten, habe ich damals schon gesagt, das wird nicht funktionieren. Mhm. Es wird nicht funktionieren, dass ein Wilder, ein Anthony Joshua, ein Fury, ein Usyk, dass irgendeiner von den Top-Leuten gegen den boxt. Warum? Warum sollte das einer von denen machen? Das mache ich dann, wenn ich auf dem absteigenden Ast bin und irgend so ein Show-Event brauche. Wenn ich meine Rente absichern will. Aber doch nicht, wenn ich Schwergewicht-Champion im Boxen bin oder so einen Namen habe wie Anthony Joshua. Warum sollte ich da so ein Risiko eingehen, gegen so einen Mann zu boxen? Weiß nicht. Also vom Gefühl her war ich mir sicher, dass da nichts zustande kommt. Schon gar nicht dann, wenn du diesen UFC-Titel nicht mehr hast, wenn du praktisch der Ex-Champion bist und da ein anderer Champion mittlerweile existiert wie ein Jon Jones. Also konnte ich mir nicht vorstellen.
Vor allem ein Jon Jones.
Deswegen war das Thema schnell abgehakt. Dann hat er mit verschiedenen Promotions gesprochen. Letztendlich wissen wir beide, da kommen nur 3 in Frage. UFC, One Championship und die PFL. Alles andere mit Bärnackel und Bellator. Hast du da eine Sekunde dran geglaubt, dass die das Geld aufbringen können? Ich habe da nie dran geglaubt, weil die auch vom Namen her für einen Francis Ngannou, ja, was will er da werden? Bärnackel-Champion? Weiß ich nicht.
Krass wär's. Also ich würde schon ein Pay-Per-View bezahlen. Also ich würde es schon geil finden, wenn da Ngannou ohne Handschuhe irgend so ein Busfahrer wegdockt.
Das hätte ich natürlich mir auch angeschaut. Ja. Aber hat dieser Titel für jemanden, der UFC-Champion war, eine Wertigkeit?
Nein.
Glaube ich nicht. Bellator, eigentlich eine tolle Organisation. Ich mag eigentlich Bellator. Ich gucke Bellator gerne. Blöd nur, dass es hier in Deutschland mehr oder weniger nicht zu sehen ist. Einfach nicht finanzkräftig genug. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Bellator diese Summen aufbringt, um einen Francis Ngannou einzukaufen. Deswegen blieb für mich eigentlich nur One Championship. Selbst bei der PFL war es eine kleine Überraschung für mich. Ich habe nur an die PFL geglaubt, weil du, glaube ich, mal in einem YouTube-Video gesagt hast, da wären Menschen, die da im Hintergrund arbeiten, die richtig frisch sind, die viel Geld haben.
Boah, weißt du aber wie viel?
Hast du mal gesagt, oder?
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn der Carsten sagt, die sind finanziell gut aufgestellt, dann wird es am Ende wahrscheinlich die PFL werden. Und so ist es jetzt gekommen. Wie gesagt, ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Ist es jetzt eine Entscheidung, die einfach mit Geld zu tun gehabt hat? Weil die Dinge, die Francis Ngannou verlangt hat, ja, ich hat er jetzt auch nicht bekommen, oder?
Nee, also 30 Millionen hat er nicht bekommen, auf keinen Fall. Also, ich meine, wenn er 3-4 Fights macht, schon, okay.
Und eine schlechte Gage hat er bei der UFC auch nicht versprochen bekommen gehabt, ne?
Ja, das stimmt.
Ich, vielleicht war die PFL jetzt doch am Ende der Notnagel. So nach dem Motto,
das hat nicht geklappt
und jetzt UFC kann ich nicht zurück, also muss ich PFL nehmen.
Nee, ich denke nicht. Ich denke, dass Ngannou einfach auch Businessmöglichkeiten dort bekommt. Ich meine, PFL Afrika, ich denke einfach, Ngannou sieht dort einen Markt. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, Ngannou denkt, hey, es gibt in meiner Heimat oder in meinem Heimatkontinent ganz viele, so wie mich, die haben Talent, die haben Power, die muss man nur fördern. Dann bin ich deren Manager, ich mache sie groß und ich mache gut Geld. Also ich glaube auch, dieses Afrika-Ding, wir müssen ja eins verstehen, ja, also Ngannou ist ja jetzt auch nicht irgendwie die Wohlfahrt. Und Ngannou und die PFL starten PFL Afrika, weil sie damit Geld verdienen wollen, genauso wie sie mit PFL Europe und früher oder später auch PFL Asien Geld verdienen wollen. Ngannou wird da auch das Ganze als Businessmöglichkeit sehen. Ngannou selber sagte ja auf Instagram, I'm not a businessman, I'm a businessman. Ja, also er ist kein Geschäftsmann, sondern er ist ein Geschäftsmann. Und dementsprechend will Ngannou Kohle machen, das kann er bei der PFL halt besser als bei der UFC, das stimmt. Der darf bei der PFL seine Sponsoren haben, der darf hier irgendwas aufbauen, der kriegt einen hohen siebenstelligen Betrag und alles in einem, das Ganze ohne das große Risiko gegen einen guten Gegner zu kämpfen. Bei der UFC hätte er weniger Geld für viel, viel härtere Gegner, jetzt hat er viel Geld und schwache Gegner. Also geldtechnisch gesehen hat Ngannou alles richtig gemacht. Sportlich gesehen werden das keine Herausforderungen für ihn, egal gegen wen er kämpft. Und da kann man Fight mit Fabricio Werdum, mit dem uralten Fabricio Werdum, der kein Kinn mehr hat, kann man da so schön reden, wie man auch mag. Es wird keine Gefahr für Ngannou bei der PFL geben. Davon bin ich so felsenfest überzeugt. Ngannou hat die sportliche Competition einfach nicht gewollt. Oder er wollte sie aber nicht für den Preis. Ja, er wollte mehr Geld, um gegen die wirklich, wirklich guten Gegner zu kämpfen. Und dementsprechend hat er die Biege gemacht. Ich meine, klar, es ist ja nicht dumm oder so von ihm. Es ist doch schlau, jetzt mal ehrlich, kämpfst gegen schwache Gegner und kriegst fast 10 Millionen. Ey, wie geil ist das denn? Aber ich als UFC-Fan, der Jones gegen Ngannou sehen will, ich als jemand, der spannende Kämpfe sehen will, ich bin kein Fan davon. Ich hätte auch die Kohle genommen, muss ich aber dazu sagen. Wäre ich auf dem Level, warum jetzt eine Niederlage gegen Jones riskieren, wenn ich dieses Kapitel einfach geschlossen lasse, es bleibt für immer und ewig ein What-If und ich mache meine. Ich meine, guck mal, wenn er 3 Fights macht bei der PFL und kriegt jedes Mal 9 Millionen, der hat dann fast 30 Millionen gemacht dort. Das wäre ja der Wahnsinn. Weißt du?
Wie viel weniger hätte er bei der UFC gemacht? Meinst du, es wäre so viel weniger gewesen?
Ja. Also es kommt ganz drauf an, ob er gewonnen oder verloren hätte. Bei der PFL hat er eine garantierte Gage. Plus keine guten Gegner, also gewinnt er ja eh.
Jetzt hört sich's aber für mich so an, als hätte man am Ende die Entscheidung getroffen aus rein wirtschaftlichen Gründen.
Ja, was denn sonst?
Ja, als er mit der UFC verhandelt hat, hat es sich ja so angehört, als würde es nicht primär ums Geld gehen, sondern um andere Dinge.
Womit
er sich ja so sympathisch gemacht hat für viele. Jetzt bei der PFL, wenn ich ihn reden höre, dann hört sich's für mich einfach nur nach Business an, was durchaus klar absolut nachvollziehbar ist. Aber diese ehrenhafte Komponente, die er vorher bei der UFC angezeigt hat, die fällt dann halt in meinen Augen weg. Und du hast es ja eigentlich eben perfekt umschrieben.
Ja.
Was ich halt schade finde, man kann ja auch bei der UFC massig Mäuse machen. Das hat ja ein Conor bewiesen und viele andere Fighter.
Aber Matthias, du darfst McGregor nicht als Maß aller Dinge nehmen. McGregor ist der einzige in 30 Jahren UFC, der einzige, der so richtig viel gemacht hat. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, wir können halt nicht immer sagen, es gibt halt McGregor. Das ist so, als ob ich mich jetzt beim Fußball anmelde und sage, Cristiano Ronaldo.
Alles klar, darauf wollte ich auch nicht hinaus. Ja. Ich wollte ja nur darauf hinweisen, McGregor hat gezeigt, dass man auch bei der UFC viel Geld machen kann. Und auch Ngannou oder andere, auch GSP oder John Jones haben auch sehr viel Geld gemacht. Und Ngannou hätte ja diesen Superstar-Status haben können bei der UFC. Letztendlich, ich überlege gerade, bin ich am Ende zu gierig und mir ist meine Ehre und mein Kämpferdasein egal, weil ich überlege die ganze Zeit, was bin ich daran interessiert, ob irgendwann mal was von mir übrig bleibt, wo die Leute drüber sprechen. Über einen Conor, über einen John Jones, über GSP, über Gracie, da wird man viele Jahre, auch wenn sie tot sind, noch drüber sprechen.
Über Cron Gracie, ja.
Cron Gracie. Ja. Wie viel ist mir das wert, ne, dass ich meinen Platz als Kämpfer zementiere?
Naja, jetzt mal ganz ehrlich, Matthias.
Ja.
Eigentlich bockt das ja null, oder?
Weiß ich nicht, Carsten.
Findest du nicht? Also ich.
Weiß ich nicht. Also mich würde das schon bocken, ne, weil irgendwann am Ende des Tages überlegst du dir, warum bin ich auf der Welt? Jetzt wirklich nur, um nochmal ein paar Millionen mehr zu verdienen. Wie viele Millionen brauchst du, um glücklich zu sein? Oder willst du vielleicht lieber irgendwas auch hinterlassen, wo die Menschen über deinen Tod hinaus noch über dich reden?
Ich
weiß es nicht. Muss halt jeder für sich selbst entscheiden.
Ja, und dann bist du halt mal UFC-Champion gewesen. Guck dir Tim Sylvia an. Ist jetzt Slap-Fighting-Champion. Ist Champion geworden bei seinem Slap-Fight mit irgendwas mit 40. Weißt du, was ich meine?
Aber ich rede ja davon von Fightern, die sich einen Legendenstatus erarbeitet haben. Ob das dein sportlicher Anspruch ist oder ob du sagst, mir geht's doch nur ums Geld.
Naja, es ist schwierig, genau. wenn man selber nicht so die Wahl hat. Weil, guck mal, das Problem ist, auf der einen Seite denke ich mir, ey, Ngannou muss auch in 30 Jahren noch Geld haben, sage ich mal. Der wird
hätte
ja
bei der UFC aber auch gehabt. Also Geld.
Und dann, ja, wo,
hätte er so.
Ich war noch gar nicht fertig.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Schande über mein Haupt. Da peitscht mich aus.
Und deshalb denke ich mir, okay, Ngannou nimmt die Kohle mit. Auf der anderen Seite würde der mit so einem Jones-Fight 10 Millionen machen und jeder, der normal lebt, der sollte mit 10 Millionen auskommen, oder? Jetzt mal ehrlich, wie viel Geld bräuchte ich, um 40 Jahre lang zu leben, ohne Geld zu verdienen? Also, du weißt, was ich meine. Stell dir vor, ich würde jetzt im Lotto gewinnen. Ich würde im Lotto 10 Millionen gewinnen. Glaubst du, das reicht bis für die nächsten 50 Jahre?
Ja. 10 Millionen, denke ich, das reicht.
Was muss ich hier nochmal rechnen? 10 Millionen durch. Achso, nee, ich rechne erstmal die Monate, oder? 12 Monate mal 50, das wären 50 Jahre, ne?
Mhm.
Das wären jetzt 600 Monate und bei 10 Millionen geteilt durch 600 Monate, das wären 16.000 Euro? Nee, ich habe einen Fehler, oder? Ich kann doch nicht jeden Monat 16.000 Euro ausgeben und habe in 50 Jahren 10 Millionen ausgegeben, oder?
Wenn du das gerade ausgerechnet hast.
Matthias, weißt du, was ich für eine Note in Mathe hatte? Ich schätze mal. Aber 10 Millionen ist auch ein Haufen Kohle. Ja, also ich Ich würde mit 10 Millionen wahrscheinlich auskommen. Deshalb, ganz ehrlich, ja, es geht da halt um dieses berühmte Wort Legacy, ne?
Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Was ist dir wie viel wert? Was willst du hinterlassen? Wo positionierst du dich? Das weiß man halt alles nicht. Um Gottes Willen, ich will auch Ngannou keinen Vorwurf machen. Ich will auch nicht klugscheißen. Ich versuche einfach nur, mir selber Gedanken zu machen, wie ich das gemacht hätte. Ne?
Aber guck mal, Matthias, du hast ja doch im deutschen Bodybuilding auch eine Legacy aufgebaut. Du hast es ja hinter dir. Du bist ein fester Name in der Geschichte des deutschen Bodybuilding mit den Arnold Classics zum Beispiel und so. Und das kann dir auch keiner nehmen. Und du warst auch einer der so ersten international auch erfolgreichen Bodybuilder, oder? In Deutschland. Gab es so 10, 20 Jahre vor dir? Außer jetzt Schwarzenegger selber, logisch.
Ja, es gab schon einige. Ich war der Erste, der diese Arnold Classics gewonnen hat.
Ja.
Bei Amateuren und dann später bei den Profis war der Dennis Wolf der Erste. Das war damals schon was Besonderes. Aber letztendlich war ich als Profi-Bodybuilder dann auch nicht so erfolgreich wie ein Rühl, ein Rockel, ein Wolf, ein Schlierkamp und viele andere. Als Profi-Bodybuilder war ich nur Durchschnitt. Aber für mich war damals auch der sportliche Anspruch wichtiger. Ich habe dann mit verschiedenen Leuten gesprochen und die haben alle gesagt, okay, du kannst Amateur bleiben, dann wirst du noch ein paar Wettkämpfe gewinnen. Aber du wirst halt nie sagen können, du hast dich mit den Besten gemessen. Also entscheide dich, wenn du verlieren kannst und damit umgehen kannst, dass du Niederlagen hinnimmst, dann stell dich den Besten, geh auf die Profibühne. Wenn du es nicht akzeptieren kannst und willst nach wie vor Gewinne einstreichen, dann bleib halt bei den Amateuren, weil da wirst du alles gewinnen.
Aber jetzt kommt der Unterschied. Stell dir vor, jemand hätte zu dir gesagt, bleib bei den Amateuren und du bekommst dafür 10 Millionen.
Genau, das ist ja das, was ich überlege. Ja.
Und das ist das, was Ngannou halt gemacht hat. Er bleibt quasi bei den Amateuren. Er geht zu den Amateuren, von den Profis zu den Amateuren und bekommt dafür einen Haufen Kohle. Denkst du, wenn da jemand vor dir gestanden hätte, nach den Arnold Classics, du hast gerade die Arnold Classics gewonnen als Amateur, hast mit Ralf Möller ein Spiegelei gegessen, nachdem er unsympathisch war im Taxi.
Ja.
Und Arnie kommt zu dir und sagt, du Matthias, 10 Millionen, aber du gehst nicht Profi, du wirst dich nicht mit den Besten der Welt messen, du bleibst hier, du bekommst aber 10 Millionen.
Ja.
Denkst du, du könntest einschätzen, was du gemacht hättest?
In dem Falle wäre ich natürlich bei den Amateuren geblieben und hätte die 10 Millionen genommen. Aber ich musste es jetzt in Relation stehen, was hätte Arnie mir angeboten bei den Profis? Wir müssen jetzt UFC...
8 Millionen, ja.
Arnold, das wäre so, als hätte Arnold gesagt, pass auf, bleibst du Amateuren, kriegst du 12 Millionen und gehst zum Profis, kriegst du 8 Millionen.
Aber wenn du aber dann bei den Profis verlierst, kriegst du 500.000. Das wäre nämlich Ngannous Realität gewesen.
Ja, ich sag ja, am Ende des Tages eine wirtschaftliche Entscheidung, die ja jeder von uns nachvollziehen kann.
Und gar nicht mal so eine leichte Entscheidung, ja? Also ich glaube wirklich, ich packe hier eine Umfrage in Spotify rein und schreibe rein, wofür würdet ihr euch entscheiden? Geld oder Legacy? Das bedeutet, würdet ihr quasi ein Profi-Bodybuilder werden und auf die, oder halt bei der UFC bleiben, ne? Ihr habt gerade unser Beispiel gehört. Oder hättet ihr gesagt, Alter, scheiß drauf, mich mit dem Besten der Welt zu messen, ich nehme die Kohle mit. Könnt ihr bei Spotify abstimmen, ob ihr Geld oder Legacy mitnehmen wollt?
Ja, wobei der Punkt ist ja, er hätte ja nicht an der Armutsgrenze gelebt, wenn er bei der UFC unterschrieben hätte.
Ja, klar, aber
wer weiß, was da alles noch gekommen wäre. Zum Beispiel TUF und, was weiß ich, UFC, Afrika und.
Ja, also ich meine, auch so 10 Millionen, damit kannst du 50 Jahre lang 16.000, also wenn ich mich jetzt nicht irgendwie komplett verrechnet habe, kannst du damit 50 Jahre lang 16.000 Euro ausgeben. Jeden Monat. Ne? Oh, oder? Nee. Doch, jeden Monat eigentlich, nicht jedes Jahr.
Jeden Monat hast du gesagt.
Ja, 16.000 im Jahr wäre ein bisschen wenig. Aber machbar, wäre durchaus machbar, so ist es nicht. Deshalb ein sehr schwieriges Thema und die Sache ist die, egal was Ngannou gemacht hätte, es gäbe immer Leute, die sagen, falsche Entscheidung. Geht er jetzt zur UFC, kämpft gegen Jones, die Leute hätten gesagt, wie dumm kann man sein, warum nimmt er nicht das Geld mit? Ist doch im Fußball das Gleiche. So ein Cristiano Ronaldo, der dann irgendwie bei Al-Haiti kämpft oder Al-Hayat oder so und dann sagt, okay, ich verdiene irgendwie meine 400 Millionen.
Ja,
nee, aber Al-Nassr war das, glaube ich.
Die haben vorher schon ganz oben und die waren jetzt auf dem absteigenden Ast, wenn ein Ngannou im Alter irgendwann sagt, pass auf, jetzt bin ich 40, jetzt ne, mache ich nochmal ein Big Deal mit der PFL und mache da meine Rentnerkämpfe, wäre es ja auch in Ordnung gewesen.
Ngannou ist in 2 Jahren 40.
Oh.
Nee, in drei Jahren. Huch.
Na gut.
Der wird 37 dieses Jahr.
Wie gesagt, ich will ja gar nicht sagen, dass es falsch oder richtig war oder wie auch immer. Ich mache halt nur diese Gedankenspiele. Ne?
Ja. Es gibt ja hier auch gar nicht ein richtig oder falsch, sondern jeder weiß für sich selbst, ob er es gemacht hätte oder nicht. Selbst das ist, ich hätte wahrscheinlich halt eher die Kohle genommen, weißt du, aber das kommt auch immer drauf an, wahrscheinlich, also, guck mal, ich habe von meinen Eltern immer Geschichten gehört, wie kacke es im Kommunismus war, aufzuwachsen und zu leben und so. Weil meine Eltern hatten gar nichts, nur nichts zu essen und so. Das ist halt wieder was anderes. So wie Ngannou hatte es noch ein bisschen schwerer, ja. Keine Sorge, nicht, dass hier jemand aufschreit. Ngannou hatte nichts und der will wahrscheinlich, dass es seinen Kindern besser geht als ihm. Der will, dass es seinen Enkelkindern besser geht als ihm. Und er will wahrscheinlich, dass die Enkelkinder seiner Enkelkinder auch nicht mehr arbeiten müssen. Ich denke, das ist bei ihm schon ein Faktor in seinem Kopf, der sagt, ey, mir ging es so scheiße, ich will, dass kein Mensch mit dem Nachnamen Ngannou oder halt mit meinem Blut, besser gesagt, mit meinem Ngannou-Blut jemals wieder in der Mine arbeiten muss. Ich will, dass niemals wieder irgendjemand irgendwo ackern muss. Dann nimmt er halt eher die Kohle. Weißt du, was ich meine?
Ja, und am Ende des Tages, da sind wir uns, glaube ich, alle einer Meinung, muss jeder Mann, jeder Mensch für sich selbst entscheiden, was für ihn das Richtige und das Wichtigste ist. Und keiner von uns ist in der Situation und wird auch nie in die Situation kommen von einem Francis Ngannou. Wir sind nicht die Kilometer in den Schuhen gelaufen, die er schon hinter sich hat. Deswegen wäre es auch anmaßend zu sagen, ja, ich hätte das so gemacht. Pappalapapp. Das ist eine Sache, die kann nur er selbst entscheiden. Und egal, wie er sich entscheidet, für ihn ist die richtige Entscheidung und nur das zählt.
Ja, also ganz ehrlich, am besten finde ich die Aussagen von wegen, ich wäre bei der UFC geblieben, aber nicht 8 Millionen, mit nur 100.000 gereicht, ich verlange doch nicht mehr Geld, ich habe mehr als genug. Kennst du das immer bei den Fußballern? Bei den Fußballern? So. Gut, Matthias, dann würde ich sagen, springen wir rüber. Ja, komm, eine UFC Fight Night.
Ja, super. Was willst du dazu erzählen?
Das ist ein UFC-Event, welches am Wochenende stattfindet. Ein Fight hatte ich drauf, der hat mich interessiert. Das ist nicht Mackenzie Dern. Angela Hill, muss ich zugeben, ist auch eine witzige Geschichte. Die hat sich richtig abgekotzt über die UFC-Rankings. Hat gesagt, was soll denn der Bullshit? Die Rankings sind Bullshit und keine Ahnung, wer die macht und so. Sie hat eine UFC-Bilanz von 10 zu 12. Ah, jetzt weiß ich's. Weißt du, wer nämlich kämpft? Ein Fighter, der schon überall irgendwie mal dabei war. Und ein Fighter, der war sogar mal in Berlin auf dem MMA-Event zu Gast. Weißt du, wer?
Also wer schon immer da irgendwie am Start ist, wo ich mich auch immer drauf freue, wenn ich die Kämpfe sehe, ist Michael Johnson.
Okay, du hast gewusst, dass er kämpft, oder?
Michael Johnson.
Hast du gewusst, dass ich ihn meine?
Ich wusste jetzt nicht, dass du ihn meinst.
Ne? Ja, der steht auf der Maincard.
Ja, der kämpft, das weiß ich. Ja. Michael Johnson.
Ach so, ja, dann, ja. Der war
der,
mal,
der fast mal Khabib besiegt hätte.
Ja, fast. Khabib war angeklingelt. Ja. Ich habe mir dann diesen Clip mal angeguckt. Ich dachte mal, was für ein Scheiß wollen die Leute hier gesehen haben? Was für angeklingelt? So. Naja, genau. Michael Johnson gegen Diego Ferreira. Dann haben wir André Fialho gegen Joaquin Buckley. Es sind gar nicht mal so schlechte Fights hier mit Edmund. Ja,
Buckley ist schon geil, den sehe ich gerne.
Und Edmund Shabazian haben wir auch. Also, und in den Prelims Ilia Latifi.
Ja, den kennt man auch noch.
Aber ich glaube, der hat seine Ausdauerprobleme nicht in den Griff bekommen.
Ja, es war auch mal ein Riesentalent, von dem man sehr viel erwartet hat. Und dann hat es irgendwann einen Leistungsknick gegeben. Dann hat er sich auf verschiedenen Gewichtsklassen, glaube ich, probiert. Aber so richtig ist er nicht mehr.
Ja, war ein Light Heavyweight und kämpft jetzt im Heavyweight. Starker Ringer, aber auch starke Ausdauerprobleme. Ansonsten hätten wir dann auch alles besprochen. Also drei Fights, die man sich reinziehen sollte, wo ich denke, die werden gut, ist Michael Johnson tatsächlich nicht unbedingt, ja. Ich denke, Buckley ist immer ein spannender Fighter. Carolina Kowalkiewicz ist auch immer eine ganz interessante Kämpferin. Und Edmund Shabazian gegen Anthony Hernandez, das ist das Co-Main-Event. Den Fight solltet ihr euch auf jeden Fall auch reinziehen. Wach bleiben werde ich dafür nicht, aber auf jeden Fall am Tag danach kann man sich das anschauen. Gut, Matthias, hast du noch was?
Nö, ich glaube, die Dinge, die wir haben, und da haben wir noch einiges im Köcher, heben wir uns für die nächste Podcast-Folge auf. Denn ich weiß nicht, wenn wir nächste Woche quatschen, ob diese Fight Night dann so viel Material hergibt, dass wir da lange drüber reden können. Und dann können wir die nächste Woche, den nächsten Podcast damit auffüllen, was uns so in Zukunft erwartet an spannenden Kämpfen, und sparen uns das Thema heute nochmal auf, oder?
Weißt du, wer nächste Woche kämpft? Es ist wie eine Rotation. Letztens hat Clay Guida gekämpft und jetzt kämpft Andrei Arlovski.
Ach, die kämpfen ja eigentlich immer, oder?
Also das ist echt der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie oft wir in diesem Podcast, ich glaube, wir hatten im Podcast keinen öfteren Kämpfer erwähnt als Andrei Arlovski. Nicht, weil wir so fast, oder okay, Platz 1 ist wahrscheinlich McGregor. Aber nicht, weil wir Arlovski so krass feiern, sondern weil der einfach, der steht alle zwei Wochen auf einer Fightcard.
Ja, nicht tot zu kriegen. Das ist, unglaublich, wie lange der schon in Action ist und mit welcher Konstanz. Ne? Krass.
Gut, Matthias, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode? Ich bedanke mich bei dir wie immer fürs Dabeisein. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und sogar fast eine Stunde haben wir, weißt du das?
Echt? Ja, ja. Du bist auch noch geschmeidig. Um
20 zusammen. Uhr ist es schon. Deshalb habt einen schönen Abend. Habt auch alle da draußen einen schönen Abend. Danke für die ganzen vielen Bewertungen auf Spotify und iTunes. Ich freue mich immer, wenn ich eine neue Bewertung sehe. Muss gar nicht mal mit Text sein, also geht bei Spotify sowieso nicht. Aber einfach eine Bewertung da lassen hilft schon. Und wie gesagt, vielen Dank, Matze. Schlusswort, das gehört natürlich wie immer dir.
Ja, super coole Sache, wenn ihr euch dafür Zeit nehmt, uns zu bewerten. Und am liebsten natürlich positiv. Also macht das gerne und erzählt auch Bekannten, Verwandten, wem auch immer davon, dass wir hier so einen unterhaltsamen Podcast haben und ihr euch den immer so gerne anhört. Das wäre super. Dann wird unsere, wie nennt man das so schön? Community noch größer. Ein komisches Wort.
Du unterschätzt aber, wie viele den Podcast mittlerweile hören, ne?
Echt?
Ja, das sind schon einige. Naja.
Keine Ahnung. Aber schön, freut mich. Geile Sache. Und genau deswegen sind wir beide nächste Woche wieder am Start und ihr hoffentlich auch alle. Bis dahin, ganz liebe Grüße. Goodbye.